Hi, das ist Rasenball, Red Bull und der moderne Fußball. Ein Podcast von Andan und MDR. Ich bin Patrick Stegemann und das hier ist die vierte von 5 Folgen. Wenn ihr die erste noch nicht gehört habt, dann fangt doch da an. Und wenn ihr die letzte Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Und jetzt geht's los. Besser als an Einschulung, Kindergeburtstage, Familienurlaube, kann ich mich an Fußballspiele in meiner Kindheit erinnern. Ende Mai 1999 ist so ein Bundesligaspieltag. Hansa, der Verein, dem ich von Kindesbeinen an halt zugeneigt bin, mal wieder im Abstiegskampf. Am letzten Spieltag muss Hansa in Bochum gewinnen. Ich sitze zu Hause, norddeutsches Reihenhaus, mein Vater neben mir auf der Couch, wir starren auf den Fernseher, genau genommen auf den Videotext. Die 9 Partien des letzten Spieltags untereinander. Das Ergebnis in rosa daneben. Nach einem Tor von Oliver Neuville steht lange eine rosa 1 bei Hansa. Aber 16 Minuten vor Schluss dreht Bochum plötzlich die Partie. Es steht 1-2 für Bochum. Und ich sitze mit offenem Mund auf dem Sofa. Sitze vor dem Videotext, weine leise. Um nur wenige Minuten später schreiend, springend mit meinem Vater vor dem Fernseher zu tanzen. Wieder rosa Zahl. Diesmal für Hansa. Ein kleiner Junge, ich, vor dem Videotext. Gebannt, fasziniert, traurig. Wegen ein paar kleiner Zahlen in weiß und rosa auf schwarzem Grund. Schon komisch. Jede Woche machen Millionen, vielleicht sogar Milliarden, ihr Glück vom Ausgang eines Spiels abhängig, an dem sie nicht teilnehmen und dessen Gewinne andere einstreichen. Wobei ja alle wissen, dass das alles nur ein Spiel ist. Dass unser Verein verlieren oder gewinnen mag, dass er als Meister oder Absteiger die Saison beenden wird. Und dass unser Leben danach einfach weitergehen wird. Warum lieben dennoch so viele ihren Verein oder hassen andere? Warum das ganze Gerede von Tradition und Geschichte, von wahrem und falschem Fußball? Warum diese Faszination, die Menschen überall auf der Welt millionenfach ins Stadion treibt? Woche für Woche.
Alte Försterei, Berlin-Köpenick. Hier spielt heute Union Berlin gegen RB Leipzig. Ich bei den Union-Fans.
Es gab dich und die 2 RB Leipzig-Fans.
Hast du ein bisschen Glück gehabt?
Und Patrick verbringt den Tag heute im RB Leipzig-Block. Am Eingang für die Heimfans stehe ich mit Dirk Zeminski. Zimi. Seit über 50 Jahren ist er Union-Fan. Ihr kennt ihn schon aus Episode 2. Er ist ungefähr 3 Köpfe größer als ich und trägt heute extra für dieses Spiel ein ganz besonderes Outfit. Ein weißes T-Shirt.
Was steht denn da drauf?
Nicht willkommen, nein zu RB.
Und das stößt unter den Union-Fans auf Begeisterung.
Wo ist es her?
Die haben wir damals verkauft.
Dirk Zeminski war dabei, als Union am ersten Bundesligaspieltag in ihrer Geschichte 15 Minuten lang lieber geschwiegen hat, als die Mannschaft zu unterstützen. Das haben wir in Folge 2 erzählt. Auch 5 Jahre später ist der Groll nicht kleiner geworden.
Sein, wir werden dieses Konstrukt nicht mehr beseitigen, nicht vernichten können. Einfach nur zeigen, okay, wir stehen halt für wahren Fußball und andere stehen halt für andere Sachen.
Nur wofür stehen denn die anderen? Die auf der anderen Seite, die RB-Fans.
Etwa 100 Meter Luftlinie entfernt. Eingang Gästeblock. Hunderte RB-Fans warten auf den Einlass. Auch er.
Hallo Robert.
Hallo.
Robert. Und seine Stadion-Crew.
Hallo Patrick.
Hallo Annette.
Familie, Onkel, Tante. Robert kommt aus Leipzig, lebt aber in Neukölln, Berlin. Er ist heute mit dem Fahrrad hergeradelt. Er ist 32, Geschichtslehrer. Manchmal sagt er auch so Geschichtslehrer-Sachen.
Es gibt ein Buch, also es gibt mehrere Bücher von Harari. Und er hat das super beschrieben. Er hat gesagt, die ganze Menschheitsgeschichte ist ja einfach nur eine Einigung.
Sieht aber zumindest nicht aus wie mein Geschichtslehrer. Schwarzes Cap, RB-Trikot, Schal, schwarze Turnschuhe. Robert ist in der Welt der Fans ein Gegenmodell zu Zimi. Zu seinem Verein ist er gekommen.
Ja, wahrscheinlich so wie jeder, nur halt ein bisschen später.
Er ist ein Fußballspätzünder. Als RB gegründet wird, ist er 19. Mit 25 geht er das erste Mal ins Stadion. Seine Fangeschichte beginnt also nicht mit ich damals als Kind.
Und jetzt, was ist der Unterschied, wenn jemand mit 10 dann Fan wird oder mit 29? Also ist doch immer die gleiche Antwort, von nix. Der war von 1 bis 9 war ja auch von nix Fan. Und ich check nicht ganz die Legitimität. Von 1 bis 9 ist es okay, aber von 1 bis 29 nicht.
Das ist so ein bisschen die Urfrage des RB-Fanseins. Gehören wir eigentlich irgendwann dazu? Können wir die Geschichte der anderen aufholen?
Und wir werden jetzt gleich mal reingehen. Wir müssen noch einen Banner aufhängen.
Was ist ein Banner?
Unser Traditionsbanner.
Ah, stark.
Das haben wir ja noch mit dabei.
Das Banner zeigt den Namen des kleinen Fanclubs, von dem Robert Teil ist. Tradition 2.0.
Der Anpfiff rückt näher. Union-Fan Dirk Zeminski ist heiß auf den Anstoß.
Alle Buhlein sind Schweine.
Das Stadion an der Alten Försterei ist ausverkauft. Etwa 30 Minuten vor Anstoß betritt der Stadionsprecher das Feld.
Schönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel. Erster FC Union Berlin gegen Rasenballsport Leipzig. Herzlich willkommen im Stadion an der Alten Försterei.
Das Duell RB gegen Union ist, mehr noch als andere Spiele, ein Duell der Fankulturen. Der Gegensätze. Auch Jahre nach dem ersten Aufeinandertreffen.
Ich fange heute mal ein ganz kleines bisschen anders an als sonst. Weil das ja auch ein Tag ist, der im Zeichen von Fankultur steht.
Union gegen RB. Was ist eigentlich so verschieden daran? Und wie wird man ein Fan? Vor allem, wenn einem so viel Abneigung entgegenschlägt. Ich bin Katharina Reckers.
Und ich bin Patrick Stegemann.
Das hier ist Rasenball. Red Bull und der moderne Fußball. Für Andan und MDR. Episode 4 von 5. Sogenannte Fans.
Ich stehe im Gästeblock. Um mich herum 2500 RB-Fans. Viele fahren. Roberts Banner, Tradition 2.0, hängt jetzt schon vorne am Zaun. Als der Anpfiff ertönt, steigen rot-weiße Rauchschwaden auf. Eine Pyroshow zum Anpfiff aus dem Gästeblock. Robert und seine Familie stehen mittendrin, singen mit. Weil es in seiner Heimatstadt Leipzig bis dahin für Robert einfach keinen Verein gibt, der sein Herz erwärmt, beginnt Roberts Fansein erst mit Mitte 20. Und wie bei so vielen anderen Fans überall auf der Welt, kommt die Liebe zum Fußball im Stadion.
Meine Mutter meinte, sie wollte sich das mal angucken und ich dachte so, okay, wenn die dann da schon alle sind, kann man auch mal hin. Ja, und dann war ich hooked sozusagen.
Von diesem ersten Spiel an?
Ja, absolut.
Was war es, was dich so gehuckt hat?
Alles eigentlich. Also am Anfang fand ich super faszinierend auch, wie das so funktioniert. So ein riesiges Stadion.
Stadien sind schon entrückte Orte. Kollektive Emotionen. Ein Ort, der irgendwie außerhalb des Alltags steht. Wo wir anders sein, ausbrechen können. Und das mit anderen zusammen.
Und dann gab es da eine Choreo und wie die da alle gesungen haben. Es war einfach so dieses ganze krasse Zeug. Und dann haben sie auch sehr geilen Fußball gespielt. Ja? Schon damals gesehen, das war schon krass. Super schnell alles und ich bin einfach begeistert.
Würdest du sagen, du hast dich verliebt in dem Moment in den Verein?
Ja, vielleicht eher in die Leute, nicht so in den Verein.
Für die meisten geht es beim Fansein um mehr als die Mannschaft, den Club. Es ist eher ein Sinnbild für die eigenen Sehnsüchte und Wünsche. Irgendwie dreht es sich beim Fansein auch immer um einen selbst, um Identität, Lebensmodelle, Kulturen.
Ich stehe neben Zimi im Union-Block. Wie auf dem Rasen ist es hier, fast genau gegenüber von Patrick und den RB-Fans, recht ruhig. Denn wie schon beim allerersten Bundesligaspiel gegen RB, schweigen die Union-Fans auch heute, 15 Minuten lang.
Ich glaube, wir würden selber unglaubwürdig werden, wenn wir jetzt beim nächsten Spiel sagen würden, okay, wir machen jetzt von Minute 1 an Support ohne Ende.
Am Union-Block auf der sogenannten Waldseite hängt währenddessen ein Banner. weiß auf schwarz.
Hast du gelesen, was auf dem Banner stand, was da hing?
Ich hatte versucht zu entziffern, also gelebte Tradition und naja, im Prinzip irgendwie Fankultur, wie sie da in Leipzig dargestellt wird.
Auf dem Banner steht Schweigen gegen das Konstrukt. Immer noch ein besonderes Spiel, auch für Zimi.
Schon Sieg zählt für mich emotional zumindest doppelt.
Am Ende der Schweigeviertelstunde zählen die Fans runter, wie schon vor 5 Jahren. Der Protest gegen RB wird hier selbst zur Tradition.
Jetzt geht's los.
Plötzlich ist das Stadion da, auch auf Union-Seite.
Ich stehe neben Robert. Neben, vor und hinter ihm Freunde, sein Onkel, seine Tante. Für Robert ist das hier ein Familienevent. Alle sind Mitglieder von Tradition 2.0, ihrem Fanclub.
Du gehst ja in dem Fall dahin, um Gemeinschaft zu erleben, weil alle sich sozusagen auf das einigen können. Das ist jedes Mal so. Also es ist auch ein großes Family-Freunde-Happening, was dann da stattfindet. Man geht dann eben mit seiner Gemeinschaft zum Fußball.
Etwas fällt auf im Leipzig-Block. Nie ist hier von Red Bull oder den roten Bullen die Rede. In keinem Fangesang. Sehr präsent hingegen Rasenballsport. Robert zeigt auf eine Gruppe Fans rund um den Vorsänger.
Genau, er ist der einflussreichste oder aktivste. Sehr schön. Einflussreichste Fanclub.
Sie sind die Rasenballisten.
Sagen, am Anfang fand man den Namen ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile findet man ihn mega cool, weil es einfach...
Das ist Simon. Wir treffen ihn und Fabian im Block. Beide heißen eigentlich anders. Also, beide sind Teil der Rasenballisten. Bisschen sperrig der Name, aber aus gutem Grund.
Der Verein heißt Rasenballsport Leipzig. Das möchte RB Leipzig natürlich selbst nicht so bedienen, diesen Namen. Sieht man im Logo, in allen Namensgebungen, dass man sich lieber Rote Bullen nennt als Rasenballsport Leipzig. Diese Lücke wollen wir eben ausfüllen und darum stehen wir viel mehr für diesen Verein.
Der Club RB Leipzig hat sich selbst einst den Namen Rasenballsport gegeben, um die Regeln zu umschiffen. Doch heute nutzt er seinen eigenen Namen kaum. Von Rasenballsport ist weder im Merch die Rede, noch in offiziellen Verlautbarungen. Homepage, Stadionsprecher, überall redet der Konzern lieber von den Roten Bullen. Wegen der Nähe zur Kernmarke, zum Energy Drink. Die Rasenballisten, die Fangruppe, sie bestehen auf den Namen Rasenballsport. Red Bull hat diesen Club gegründet, von dem die Rasenballisten Fan sind. Am liebsten aber hätten sie diesen Club heute ohne den großen Sponsor.
Also unser Verein, wie wir uns so vorstellen würden, wäre ein Verein, der keine Roten Bullen beinhaltet, der den Namen Rasenballsport beinhaltet.
Sie kämpfen mit dem Konzern um die Deutungshoheit über RB Leipzig. Die Frage ist nur, warum eigentlich? Schließlich könnten sie doch auch sagen, lass Red Bull machen, gehen wir halt woanders hin. Aber so einfach ist das im Fußball eben nicht. Als Simon das erste Mal ins Stadion geht, ist er 14.
Cool. Ambitionierter Fußball, vielleicht irgendwann mal Profifußball, war vielleicht so dieser erste Anreiz, sich das erstmal anzugucken.
Der versprochene hochklassige Fußball, der zieht. Gedanken über das Konstrukt, das Unternehmen Red Bull, macht er sich da noch nicht. Es gibt ja diese viel zitierte, etwas esoterische Fußballweisheit von dem britischen Autoren Nick Hornby. Du suchst dir deinen Verein nicht aus, er sucht dich aus.
Das war jetzt nicht so, dass wir uns da irgendwie den Verein so aktiv ausgesucht haben. Wir sind da mehr oder weniger dann auch reingerutscht.
Sie stolpern und wachsen so herein in den Leipziger Fußball von RB. Erst wegen dem, was auf dem Feld passiert und dann...
Es hat sich dann über die Jahre ganz stark gewandelt, dass so diese sportlichen Ergebnisse eigentlich ja, reine Nebensache wurde.
Entscheidend ist auf der Tribüne, der Support, die Leidenschaft. Die Rasenballisten versuchen, eine lautstarke Fankultur zu etablieren.
Also wir wollen schon diese fankulturellen Aspekte bedienen, also genau die Leidenschaft ins Stadion bringen, was uns eigentlich an diesem Fußballsport auch reizt. Ja, also diese Emotionen, die auf den Rängen entstehen können.
Im Block treiben die 2500 Leipziger Fans die Mannschaft an. Warten hier an diesem Sonntag in der Alten Försterei auf ein Tor, das nicht fällt. Es ist schon paradox. Die organisierten Fans, wie hier die Rasenballisten, sorgen für die Stimmung, stecken bestenfalls das ganze Stadion an. Sie geben alles für ihren Verein, ihren Club. Aber sie stehen ihm auch kritisch gegenüber. Kritischer womöglich als andere Fans. Letztlich kritisieren die Rasenballisten ihren Club für das, was viele Ultras und aktive Fans ablehnen: die Kommerzialisierung des Fußballs. Nur der Verein, dem die Rasenballisten zuneigen, ist sowas wie das Sinnbild dieser Kommerzialisierung. Denn RB Leipzig ist ja kein Club, der irgendwann zu kommerziell geworden ist, der eine Entwicklung genommen hat. RB war von Anfang an und ziemlich bewusst eine Ware. Trotzdem unterstützen die Rasenballisten RB, begleiten den Club kritisch, wie sie sagen.
Also unser Fantum grenzt sich von daher schon ab, dass wir weniger über diesen kommerziellen Weg gehen. Das hast du jetzt vielleicht auch gesehen. Du siehst ja keinen, der irgendwie offiziellen Merch vom Verein trägt oder hier 50 Trikots zu Hause hängen hat und hier rumläuft, behangen wie ein Tannenbaum.
Rasenballisten tragen keine RB-Trikots, nutzen ihren eigenen Merch, ganz ohne Bullen. Eine Subkultur. Darin sind sie vielen anderen aktiven Fangruppen von anderen Vereinen ziemlich ähnlich. Sie lieben ihren Club und kritisieren ihn. Tough love. Nur, es sind eben auch diese aktiven Fans, die maßgeblich dafür sorgen, dass der Club attraktiv wird. Und damit das Produkt. Denn ohne gute Stimmung auf den Rängen wäre auch das Edelprodukt RB Leipzig langweilig. Und damit nichts wert.
Union versteht sich als Gegenmodell zu RB. Irgendwie ein Exot in der Welt des modernen Fußballs. Ein kleiner Verein aus Ost-Berlin. In der Hymne heißt es: Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Eisern Union.
Na gut, die Hymne hat natürlich viel auch mit Tradition zu tun. Die haben wir schon ganz viele Jahre. Wir haben uns natürlich mit dem Markt irgendwie auch ein Stück weiterentwickelt.
Kurz vor der Halbzeit noch mal eine Torchance für Union. Bislang steht es hier 0-0 im Spiel, Union gegen RB Leipzig. Beide spielen in diesem Jahr in der Champions League. Denn auch Union ist mittlerweile in der Welt der Großen angekommen.
So ein kleiner Scheißverein, wie wir das sind, die sich das wirklich erarbeitet haben.
Champions League. Ein unwahrscheinlicher Aufstieg für den Arbeiterverein aus Köpenick, als der sich Union sieht. Damit ist Union plötzlich im Spitzenfußball. Vor allem aber Teil des großen Geschäfts. Das, was viele Fans, vor allem die Unioner, eigentlich ablehnen.
Gewisse Entwicklungen können wir nicht aufhalten, wir können sie nur verlangsamen. Und ich glaube, das ist so ein Fall, wir verlangsamen die Entwicklung.
Union versucht irgendwie einen Spagat hinzubekommen. Tradition lebendig halten und trotzdem Erfolge feiern. Im modernen Fußball. Kein Tor mehr für Union, 0-0, Halbzeit.
Riecht auf jeden Fall nach Grill.
Jo, wir sind hier in Brandenburg im Sommer.
Ja, Frage ist nur, ob wir hier richtig sind.
Einige Wochen vor dem Spiel.
Ja. Ah, wir sind hier richtig.
Kommt mal rum.
Wir treffen Dirk Zeminski. Er hat uns eingeladen zu sich nach Hause. Ein weißes Einfamilienhaus bei Berlin, großer Hof, im Naturteich schwimmen Koi-Karpfen.
Was siehst du, wenn du nachher noch Auto fahren musst?
Zimi hat extra den Grill angeworfen und für alles gesorgt. Sogar vegetarische Wurst gibt's.
Ja, sollen wir erstmal essen oder müssen wir? Nee, wir können da jetzt Schmatzen mit aufnehmen.
Zimi am Grill erzählt. Ja. Manchmal zeigt er mit der Grillzange herum. Zeigt auf die Hütte, die hinter dem Grillplatz steht. Sein Fußballrefugium.
Tja.
Überall hängen Schals, alte transparente Trikots.
Das sehe ich natürlich besonders gern, dass da ein Hansa-Wimpel hängt.
Ah ja, okay. Also ich sage mal, die meisten Sachen, die hier hängen, sind Mitbringsel von Leuten. Also bis auf die englischen Sachen. Die habe ich irgendwo mal bei Union getauscht.
Dirk Zeminski ist Unioner, seit fast 50 Jahren. Er kommt zum Verein wie viele Fans. Ein bisschen zufällig.
Oder am Montag bin ich dann zur Schule. Und bei uns an der Schule waren ja so die Großen, die Langhaarigen, die immer heimlich in der Ecke gestanden haben, die schon so eine gewisse Aura ausgestrahlt haben, wo du sagst, boah, die sind ja cool, die haben ihr Hochtime, obwohl das ja nicht sein durfte. Und die hatten dann so ihre Jeansjacken an und, ja, wie gesagt, lange Haare. Und dann hatten die alle einen Unionsschal um. Und ich so als Steppke dann, ich sag, was soll denn auch bei Union? Ah, und, kommst du nächstes Mal auch wieder mit?
11 Jahre ist Zimi damals alt. Und die Union-Fans, die passen nicht so richtig ins Raster jener Zeit. Die sind unangepasst in der ganz schön spießigen DDR. Und das zieht Zimi an.
Fahrkarte haben wir schon gekauft für dich.
Er ist damals also 11 Jahre alt und ziemlich jung für, naja.
So, eingestiegen in der S-Bahn. So, die sich erstmal eine Kippe angezündet und so. Und, na komm, Kleiner, rauch mal. Nee, ich rauche nicht. Komm, du darfst auch. So.
11 war's.
Ja. So, dann kriegte ich da eine Kippe. Ja, zieh mal richtig. So. Und dann sind wir bis schöne Weide gefahren. Und dann, Kleiner, komm mit, wir müssen auf dich aufpassen. Okay. Dann sind die, da war so eine Spätverkaufsstelle durch der S-Bahn-Brücke unten durch. Da sind wir dann rüber durch den Tunnel. Kleiner, bleib mal draußen, steh schmiere. Wenn die Bullen kommen, sagst du Bescheid. Aha. So, mit Ema kamen die alle raus, komm. So, und dann hörte ich bloß mit Ema, hallo, hallo, sie müssen noch bezahlen. So, da haben die Leute Schnaps geklaut. So, muss ich sagen, ich war nicht abgeneigt. Ich fand das cool, wie die eigentlich so gesetzlos gelebt haben und sie eigentlich alle rausgenommen haben.
Mit 11 also beginnt die Liebesgeschichte Dirk Zeminski, Union Berlin, Union Berlin, Dirk Zeminski. Denn manchmal, findet Zimi, lieben die Eisernen auch zurück.
Ich sag mal, früher die Not, die wir hatten und die Ängste und Zukunftssorgen, die haben natürlich auch zusammengeschweißt.
Die Gemeinschaft, Union als Familie. Die Fans, die zusammenstehen, auch als der Verein in den Untiefen des deutschen Fußballs verschwindet. Keine Lizenz mehr bekommt, kurz vor dem Aussteht. Zimi hat die ganze Geschichte gesammelt. In seinem eigenen Kleinmuseum, auf dem Dachboden. Programmhefte von Union-Spielen, hunderte. Fein säuberlich gestapelt, liegen sie in eigens gebauten Regalen.
Und hier sitze ich dann manchmal, wenn ich dann so mal die Nase voll habe von Frau und Leben und allem drum und dran, sitze ich hier oben und lese mich durch die alten Programmhefte durch.
Die Geschichte von Union Berlin, die Story, die sich die Fans erzählen, die geht ungefähr so. Zu DDR-Zeiten gilt der Verein als der Club der ArbeiterInnen und der Widerständigen. Die Fans, die singen bei Freistößen im Stadion damals, die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Wegen der Mauer in Berlin und der Mauer beim Freistoß. Naja, you get it. In der DDR ist das damals aber mehr als ein Gag. Dafür kann man außerhalb des Stadions schon mal in den Knast wandern. Vor dem Mauerfall ist Union sportlich meist Mittelmaß. Doch mit der Wende beginnt
ein Überlebenskampf all die Jahre. Immer wo es dann hieß, naja, und vielleicht
zweite, dritte Liga, so, ne?
Ja, ja. So.
Es droht immer wieder die Pleite. Die Fans, Zimi unter ihnen, rufen eine Aktion ins Leben. Bluten für Union. Sie spenden erst ihr Blut und dann das Geld dem Verein. Die Fans, die bauen das Stadion aus. Selbst, mit ihren eigenen Händen. Sie mauern, fließen, streichen, stehen Wache. Schippen, opfern sich für ihren Verein auf.
Also so ist für mich eigentlich Fan leidensfähig. Er sollte leidensfähig sein und im Ernstfall eben auch mal wirklich bereit sein, für den Verein was zu tun. Und ohne zu fragen, ja, was kriege ich denn dafür? Sondern einfach zu sagen, ich bin da.
Union-Fans verstehen sich selbst oft als Aussätzige. Das ist ihre Geschichte, von der die Fans Teil werden. Wir gegen den Rest der Welt. Und das besingen sie immer noch im Stadion. Auch beim Spiel gegen RB Leipzig.
Die Leidensgeschichte, die Zimi und die Union erzählt, die kenne ich auch. Die kennen die meisten, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind. Nicht nur Fußballfans, aber die eben auch. Vielleicht ist das Verhältnis zu RB dadurch gerade in Ostdeutschland noch etwas komplizierter. So ein Gefühl von, hey, wir haben uns hier über Jahre abgestrampelt und dann kommt da einer mit viel Geld und behauptet, den Ostfußball zu repräsentieren. Denn das tut RB, zum Beispiel in der Vereinshymne.
Unser Stolz des Ostens heißt RB, RB.
Dort heißt es, unser Stolz des Ostens heißt RB. Und, wie das so ist im Fußball, hier beginnt es kompliziert zu werden. Ein richtiger Konflikt um die Frage, wessen Geschichte das hier eigentlich ist.
Ein ostdeutscher Verein ist nur ein Verein, der eben auch zu DDR-Zeiten gespielt hat und seine Geschichte aus der DDR zieht.
Das ist Alexander Mennecke. Er promoviert an der Uni Leipzig über das Vermächtnis der DDR in ostdeutschen Fußballstadien. Das heißt, er interessiert sich zum Beispiel dafür, wieso es in der Kurve von Dynamo Dresden manchmal so klingt. Gerade an Wochenenden findet man Mennecke aber auch privat im Stadion. Mennecke ist Vorsänger, der Ultras von Chemie Leipzig. Aber für unser Interview trennt er sozusagen Leiden und Wissenschaft. Also kriegen wir den Historiker. Und als Historiker, sagt Mennecke,
dieses als Ostdeutsch erklären, das geht auch einher mit einer fußballerischen Leidensgeschichte und damit auch einer kollektiven Leidensgeschichte und einer Leidenserzählung. Weil wir sehen einfach, dass die Vereine alle Probleme hatten. Also es gibt einfach keinen Verein, der nicht irgendeinen Zwangsabstieg, finanzielle Probleme, Insolvenzen, Fanaktionen, um Geld zu sammeln oder dergleichen gemacht hat.
Also immer wieder kämpfen ostdeutsche Vereine um ihre Existenz. Oft versuchen die Fans, ihre Vereine zu retten. Diese Erfahrung, die schafft sowas wie Tradition und...
Naja, Tradition generiert natürlich Gemeinschaft.
Mennecke sagt, in diesem Verständnis ist RB Leipzig eben kein Ostverein. Wenn man so will, wegen der Zeit. Und weil sie sportlich so uneingeschränkt erfolgreich sind.
Dann haben wir die gemeinsame Geschichte. Wir haben Denkmäler zum Teil. Wir haben Erfolgsgeschichten. Wir haben auch eben auch Opfer- und Heldenmythos. Und das sind eben Dinge, die halt Gemeinschaft generieren. Und Fußball ist nun mal ein Gemeinschaftssport.
Fußball braucht diese Geschichten, diese Mythen. Weil genau genommen ist es ziemlich schräg, einen Fußballverein zu lieben. Ein Konstrukt mit Satzung und Statuten. Wer Boris Becker liebt oder Fan von Taylor Swift ist, das sind Menschen mit Eigenschaften. Aber ein Verein, der braucht diese Mythen und Geschichten, die lange zurückreichen. Fans werden in sie eingeführt, schreiben sie mit, sie werden Teil davon. Eine Geschichte, die beginnt, bevor wir dabei waren. Zieht man all die Geschichten, wie Zimi sie zum Beispiel erzählt, ab, bleibt gar nicht mehr so viel. Ein Konstrukt, genau genommen.
Zurück im Stadion. Kurz nach Wiederanpfiff stehe ich wieder an meinem Platz. Neben mir Robert.
Oh, Elfmeter jetzt. Tatsächlich. Ja, abseits. Na gut.
Robert und die anderen RB-Fans haben das nicht, was Zimi so gern zum Besten gibt. Eine glorreiche Geschichte nach der anderen. Sie haben ihren Verein nicht gerettet, kein Blut gespendet, das Stadion nicht gebaut. Kurzum, keine Tradition.
Dieses Traditionsgelaber, es ist so schlimm. Ich habe jetzt diesen... Also, du kannst alles, kannst ja alles kritisieren mit der Vereinsstruktur und Red Bull und der Besitzer und so weiter und so weiter. Aber da, die haben ja gar keine Tradition. Also löst bei mir halt genau null aus.
Roberts Fanclub, Tradition 2.0, gibt es seit 2017. Seit RB in der ersten Liga spielt. Für Fanverhältnisse vorgestern.
Und ich bin Geschichtslehrer, ich muss ja eigentlich ja super cool finden, wenn es alt ist. Aber
so ist das eben bei einem neuen Club.
Wir fangen jetzt sozusagen von vorne nochmal an.
Irgendwann muss man ja mal anfangen mit der Tradition. Diesen Satz hört man häufig bei RB. Und diese Haltung hört man auch in einigen Fangesängen. Aus dem SSV geboren, gemeint ist Mackranstädt, sind zum Aufstieg wir erkoren. Alles kann irgendwie zur kollektiven Geschichte werden, zur Tradition. Die Frage bleibt nur, ob sportlicher Erfolg alleine dafür reicht.
Robert, jetzt Junge! Oh, was machen Sie denn? Ja! Ja!
Kurz nach Wiederanpfiff fällt das 0:1 für Abby. Robert springt, jubelt, reißt die Arme in die Höhe, Ekstase, pure Freude. Robert umarmt alle Menschen, die um ihn herumstehen, und ich mittendrin.
Aber man sieht es richtig scheiße, man würde zu Hause viel besser sehen. Aber hier ist es ja doch viel geiler. Und es geht schon darum, was da passiert, aber auch viel, was hier passiert.
Oh. RB ist eigentlich ein ziemlich interessantes Experiment in Sachen Fankultur. Welche Ereignisse werden zur Tradition? Wie schnell kann eine Kultur wachsen? Und kann man das erschaffen, Fankultur? Man kann die Geschichte von RB nämlich auch anders als Union-Fan und Fußballromantiker Zimi erzählen. Alles, was hier im Stadion, im Block passiert, ist quasi neu geschaffen, aufgebaut. Von den Fans, unter anderem von den Rasenballisten.
War natürlich für uns erstmal was komplett Neues, wo man auch nicht in irgendwelche starren, dickbäuchigen Männerstrukturen reingekommen ist, sondern wo einfach mal alles ganz frei war. Und
keine Fanszene heißt auch, keine Hierarchien, keine Altvorderen. Die Rasenballisten, eigentlich viele Fans von RB, die finden auf einmal einen Club vor, in dem sie selbst eine Kultur aufbauen können, etwas Neues schaffen.
Diese Freiheit in der Fankultur, sozusagen das Ausleben und vor allen Dingen ausbauen zu können, die ist ja komplett unabhängig vom Verein.
Die Botschaft, auch an den eigenen Club und das Unternehmen, wir sind größer als ihr.
Der Verein identifiziert sich halt nicht durch den Sponsor, sondern durch uns.
Man könnte eben auch sagen, die Union-Fans haben für ihren Verein ihr Blut gelassen und ein Stadion gebaut. Aber diese Fans hier, im Stadion, die müssen sich ihre eigene Fankultur erst bauen. Sich mit einem Riesenkonzern herumschlagen. Und das ist ja auch irgendwie beeindruckend. Das Verhältnis von RB und seinen organisierten Fans, es ist kompliziert. Mehrfach geht die RB-Spitze gegen kritische Fans vor. 2017 wenden sich RB-Fans gegen ihren Mäzen Dietrich Mateschitz, der es neben seiner Tätigkeit als milliardenschwerer Unternehmer mit rechten Aussagen über Geflüchtete aufgefallen. Bei einem Auswärtsspiel entrollen Fans ein Spruchband. Der Mäzen des autoritärsten Vereins, Wechwitz, nennt sich selbst ein Pluralist. Die Clubführung, not amused.
Also man tut sich extrem schwer, von Vereinsseite her Kritik zuzulassen, egal in welche Richtung das geht.
2020 löst sich eine wichtige Ultragruppe von RB auf. Auch weil die RB-Leitung zwar immer Mitsprache anböte, am Ende aber kaum auf die Fans höre.
Also da wird wirklich, das muss man sagen, in der Vergangenheit wurde da wirklich versucht, das aktiv zu unterbinden in allen möglichen Formen, weil man eben genau das nicht wollte in seinem eigenen Stadion, dass das publik gemacht wird, auch aus den eigenen Reihen.
Fankultur lebt auch davon, unabhängig zu sein. Irgendwie wild. Red Bulls Vorstellung von Fußball ist eine andere. Maximaler Erfolg und volle Kontrolle. Ein gutes Werbeumfeld für die eigene Marke. Wohl auch deshalb kommt es 2017 zu einem etwas eigenartigen Vorgang. Der Club sichert sich die Markenrechte seines allerersten Fanclubs, der LA Bulls. RB schreibt uns dazu, der Fanclub habe Merch vertreiben wollen. Und weiter heißt es, wir zitieren, um für alle Beteiligten auch in Bezug auf den Markenschutz Rechtssicherheit zu haben, wurde in enger Absprache mit dem Fanclub im Frühjahr 2017 eine entsprechende Lizenz erteilt. Theoretisch könnte RB seinem Fanclub diese Lizenz also auch wieder entziehen, ihm untersagen, weiter Merch zu vertreiben. Merch, aber eben nur von Gnaden des Clubs. Alle Fans, mit denen wir gesprochen haben, auch die Rasenballisten, betonen, vieles sei auch besser geworden. Der Club sei mit den Fans im Austausch. Es gebe Fanforen, Versammlungen, die Clubführung stets bemüht. Und auch das ist natürlich wahr. RB verspricht einfach ein sehr anderes Fanerlebnis. Kein Club zum Mitmachen. Aber einer, wo eben auch Kinder und ältere Fans sich wohlfühlen. Gediegene Fußballunterhaltung. Auf dem Platz fallen innerhalb von 2 Minuten 2 Tore. 2-0 und dann das 3-0. Kategorie Traumtor.
Auf der Union-Seite wird das Tor eher hingenommen. Kurz danach ist Schluss. Union verliert zu Hause 3-0 gegen RB Leipzig. Im RB-Block verlassen langsam alle Fans das Stadion. Während bei Union auch Minuten nach dem Spiel kaum jemand gegangen ist. Auch so eine Tradition und eine Haltung. Fansein beweist sich in der Krise.
Okay, wir stehen jetzt wieder auf und richten die Krone und machen weiter. Ja, Die anderen sind die, die sagen, scheiß Verein, jetzt haben wir 6-0 verloren, geht nie wieder hin. Da würde ich sagen, wisst ihr was, verpiss dich, du warst nie ein Fan, du hast das nie verstanden.
Fußball lebt von Rivalität, von Gegensätzen. Gewissermaßen hat RB für andere Vereine eine neue Tradition begründet. Die Alle-gegen-RB-Tradition. Und wenn es nach Zimi geht, soll diese Feindschaft so bleiben. Ein Systemkonflikt.
Tatsächlich ist das Bestehen auf Tradition selbst eine relativ traditionslose Angelegenheit. Lange spielte das eigentlich keine Rolle. Man muss ja nicht betonen, dass HSV gegen Bayern ein Traditionsduell ist, wenn alle irgendwie eine ähnliche Geschichte haben. Tradition wird erst wichtig, wenn sie herausgefordert wird. Wenn da jemand kommt, der ganz anders ist. Wie RB. Und so wird auch für die RB-Fans die Feindschaft der anderen letztlich Teil ihres Fantums.
Also das funktioniert ja bei uns genauso wie bei denen. Ja, die hassen uns alle, okay, wir sind dann noch mehr eine Gemeinschaft.
Was Tradition ist und was Tradition wird, das ist eben kein Schicksal, sondern gemacht. Sprechen wir nochmal über Union Berlin. Denn dass die Fans den Verein gerettet haben, mit ihrem Blut, mit ihrem Einsatz fürs Stadion, das ist zwar wahr und das wird bis heute erzählt und besungen, aber weniger euphorisch erzählt wird dieser Teil der Geschichte. Unions Rettung, die wurde Ende der 90er Jahre auch ermöglicht von einem Fußballinvestor, der mit Darlehen und Investitionen den Club rettet und der bis heute in den Verein involviert ist.
Und hab den Verein saniert und auch versucht, so ein bisschen nach vorne zu bringen. Das ist dann auch gelungen. Man ist
dieser Fußballinvestor, dieser Retter, heißt Michael Kölmel. Ihr kennt ihn schon als Bauherr des Leipziger Stadions und als einen der Ermöglicher von RB Leipzig. Aber sein erstes Fußballinvestment von vielen war bei Union Berlin, 1998. Er liest von der schwierigen Lage des Vereins zunächst in der Zeitung.
Rein auf Union Berlin, Zeitung gelesen, die Leute kennengelernt und es dann gemacht.
Aber warum? Sie waren 98 ja noch in München?
Die Historie von dem Verein hat mich interessiert. Also so, das ist natürlich Osten, Westen, das war noch die Euphorie auch der Wiedervereinigung. Und das war so ein Verein, der gegen den Stasi-Verein und der immer der Underdog war. Das hat mir an sich ganz gut gefallen. Da habe ich gedacht, das wäre doch schon mal eine Aufgabe, so einen Verein wieder nach vorne zu bringen.
Selbst die Hymne von Union, in der sie stolz besingen, sich nicht vom Westen kaufen zu lassen, die Nina Hagen singt. In Auftrag gegeben hat sie Michael Kölmel.
Die Hymne von Nina Hagen, hat Nina Hagen gefragt, ob sie nicht so eine Ost-West-Hymne singen will. Ich würde ihr den Text liefern und die Melodie, das Leier. Und das hat sie dann gemacht. Und das ist jetzt.
Es ist da gerade etwas laut, als wir mit Kölmel im Leipziger Stadion sprechen. Kinder bekommen eine Führung.
Und saß dann mit Freunden am Computer und habe die Melodie mitgemacht.
Ach, dieses Eisern Union, das ist auf ihren Mist gewachsen.
Ja.
Jedenfalls, Kölmel gehört die Hymne sogar. Ihm gehören die Rechte. Michael Kölmel hat Union Berlin Schulden erlassen, Verbindlichkeiten gestundet. Er sagt von sich selbst heute, er ist Union-Fan. Wegen der Tradition, der Geschichten, Ost und West und so. Und die Union-Fans?
Ja, ich glaube, da ist man dann gerne bereit, mal so das eine Auge zu schließen und zu sagen, okay, der ist halt doch Geschäftsmann. Da denke ich dann halt doch so ein bisschen dankbar zurück, da ich denke, okay, du hast uns trotzdem den Arsch gerettet.
Viele Union-Fans sind Kölmel dankbar, dass er sie gerettet hat. Mit seinem Fußballinvestment. Was Fansein bedeutet, versteht man vielleicht dort am besten, wo den Fans das Wichtigste abhanden kommt. Der Gegenstand ihrer Liebe, der eigene Verein.
Es war schon ein bisschen so, wie wenn dein bester Freund stirbt.
Vielleicht erinnert ihr euch, David Rettenbacher. In Folge 2 sind wir ihm begegnet, weil Red Bull seinen Verein, die Austria Salzburg, aufkauft und einen neuen Club daraus macht. Ohne Archiv, ohne Tradition. Red Bull Salzburg. 2005 ist das. Da verlassen David und hunderte andere Fans ihren Verein. Und sie nehmen etwas mit. Die Tradition, die Geschichte, die Farben. All das, was Red Bull bei seinem neuen Salzburger Verein nicht mehr haben will.
Die Fans gründen mit der alten Geschichte die neue Austria. Wobei...
Wiederauferstehung, ihr nennt es.
David Rettenbacher berichtigt mich. Keine Neugründung, eine Wiederauferstehung.
Ich nenne es immer Wiederauferstehung, wie beim Jesus. Es gibt zwar ein altes Testament und ein neues Testament, aber der Jesus ist auch wieder auferstanden. Das ist,
also Austria ist jetzt Jesus im Vergleich?
Im Vergleich. Wir sind nicht neu gegründet, sondern wie Jesus sind wir wieder auferstanden. Und ich werde manchmal dafür belächelt, aber viele von uns verstehen schon, was ich...
Deswegen heißt es ja auch Club 33, weil es sich sozusagen auf das Gründungsdatum des, genau. Der alten Austria...
Genau. Nicht der alten Austria, sondern der Austria.
Ist ja auch nicht so einfach. Als David und Co. 2005 das Stadion verlassen, unter Rufen und mit violetten Pyro, da entfalten sie ein Banner. Die Austria wird euch alle überleben. Damals ist das ganz schön kühn. Denn genau genommen ist die Austria zu diesem Zeitpunkt tot. Es gibt keinen Verein, der so heißt. Aber die Fans gründen ihn einfach neu, nehmen die Tradition, die Geschichte und gründen einen neuen, alten Verein. Letzte Liga in Österreich. Kein Investor, kein Mäzen, alles selbst gemacht. Und sie schaffen das Unglaubliche. Sie überleben. Sie steigen sogar auf. Und heute prangt an der Tribüne eines weiß-violetten Stadions in Salzburg der Slogan: Die Austria wird euch alle überleben.
Ja, daran arbeiten wir tagtäglich, dass es so sein wird, dass die Austria die alle überleben wird und uns selbst hoffentlich auch.
Nie wieder in den 18 Jahren, seit Red Bull in Salzburg einsteigt, ist David dem Club wieder begegnet. Ist nicht in ihr Stadion gegangen.
Ja, nein, ich will einfach nicht. Ich will, sind Dinge im Leben, die ich nicht machen will. Ich will auch nicht von einer Brücke runterspringen. Und
nie sind Austria und RB aufeinander getroffen. Sie trennen Fußballwelten. Red Bull, Serienmeister, 10-mal in Folge, Champions League. Austria, dritte Liga, Amateurfußball. Und wenn es nach David geht, kann er auf die Begegnung auch verzichten.
Ja, Feind ist so ein hartes Wort, aber wenn es im Fußball für uns einen Feind gibt, dann ist das der Endgegner.
Ein Endgegner, dem der Amateurverein Austria Salzburg lieber nicht begegnet. Doch im August 2023, da wird in Österreich die zweite Runde des Pokals ausgelost. Und die Auslosung ergibt Austria Salzburg gegen Red Bull Salzburg. Die Zeitungen titeln am nächsten Tag: Austria empfängt Totengräber. Als David Rettenbacher die Auslosung verfolgt, schreit er.
Nicht vor Freude, sondern Scheiße. Es hat eine Zeit lang gedauert, so 2-3 Wochen, bis ich dann umgeschlagen hat und bis ich dann Angst gehabt habe, dass ich vor dem Spiel noch stirb, weil ich will das Spiel erleben.
Ende September kommt es in Salzburg zu einem Duell, das es eigentlich niemals geben sollte. Das Stadtduell. Austria gegen Red Bull.
Es ist trotzdem der Verein, der uns das angetan hat. Und es ist in den Köpfen drin bei den Leuten. Und
das ist Salva, der Vorsänger der Austria. Ein Duell der Weltanschauungen. Zwei sehr verschiedene Versionen von Fußball, die da gegeneinander antreten. Champions League gegen Amateurfußball. Konzern gegen Fanverein.
Da gibt es natürlich kein größeres Spiel, wie dass du ein Spiel gegen den Verein hast, der dich ausgelöscht hat. Das gibt es nicht, egal wer das ist. Es gibt für mich keinen besseren Gegner, kein besseres Los. Wie denen zu zeigen, was wir imstande sind, zu bringen nach 18 Jahren irgendwo im Nirgendwo.
Und im Duell mit diesem übermächtigen Gegner, da gilt, was im Fußball irgendwie trotz allem immer gilt. Wenn der Anpfiff ertönt, ist alles möglich. Mit Wundern ist zu rechnen.
Ja, Hoffnung hat man immer. Ne? Und ab und zu, bevor ich schlafen gehe, bin ich ehrlich, habe mir schon ein paar Mal gedacht, wie geil wäre das, wenn du dich wirklich irgendwie schlägst. Wie geil wäre das?
Nächste Woche, in der finalen Episode Rasenball. Rasenball ist eine Produktion von Andan und MDR. Hosts sind Patrick Stegemann und ich, Katharina Reckers. Autoren dieser Folge sind Patrick Stegemann und Sören Musial. Story Editor ist Keschra Beros. Producer Sören Musial und Serafin Dinges. Redaktion Lorenzo Gavarini, Luisa Johr und Lisa Konzelmann. Technische Produktion und Sounddesign Yannick Werner. Musik Tim Schwerter mit Schlagzeug von Flo König. Coverdesign RAM Studio. Herstellungsleitung Andan, Shinzia Friedländer. Executive Producer Andan, Keschra Beros und Patrick Stegemann. Projektleitung MDR, Olivia Gattermann. Redaktionelle Unterstützung MDR Sport im Osten. Distribution MDR, Katja Arnold. Produktionsleitung MDR, Steffen Thier.
Danke an alle Gesprächspartnerinnen, auch jene, die nicht im Podcast zu hören sind.